Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Was für ein gebrauchter Tag. Werder verliert gegen den direkten Konkurrenten, den 1. FC Köln, in der Domstadt mit 1:3 und steckt damit weiter im Abstiegskampf. Eine schöne Partie war es nicht. Bereits ab der 24. Spielminute spielen die Grün-Weißen in Unterzahl. Und insbesondere zwei Schiedsrichterentscheidungen sorgen dafür, dass Werder schon früh in Rückstand gerät und den dann eben auch nicht mehr aufholen kann. Wir müssen das besprechen, tun wir mit euch. Ihr habt wie immer gesendet an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Und es ist klar, eure Nachrichten nehmen wir natürlich mit rein. Als verbalen Sparringspartner heute begrüße ich Daniel Kutheus, meinen Deichstubenkollegen, der genauso wie ich gestern im Rhein-Energiestadion in Köln war. Du allerdings auf der Pressetribüne, ich im Fanblog. Daniel, moin erstmal.
Ja, moin Alex. Die Deichstube auf jeden Fall gut verstreut am Sonntag im Rhein-Energiestadion. Genützt hat es aber auch nichts. Also so selbstkritisch müssen wir auch sein. War keine schöne Dienstreise, alles in allem.
Ja, und ich muss ja sagen, normalerweise liebe ich ja kölsche Karnevalsmusik, aber gestern war es selbst mir ein bisschen zu viel des Guten dann an der Stelle. Ich meine, das wären drei so wichtige Punkte gewesen. Dann hast du so ein Spiel, das komplett gegen den Plan verläuft. Die ersten zwei Schiedsrichterentscheidungen haben ja einen ziemlich großen Impact auf den weiteren Spielverlauf gehabt. Das war einmal der Foul-Elfmeter für den FC in der 7. Minute, dann noch die rote Karte für Marco Friedle in der 24. Wie sehr haben denn diese beiden frühen Entscheidungen deiner Meinung nach das Spiel in eine Richtung gedrückt, aus der Werder dann kaum noch rauskommen konnte?
Ja, ganz maßgeblich. Also du sagst es selber, der frühe Foul-Elfmeter ist natürlich der denkbar schlechteste Start in so ein Spiel. Gerade bei einem Gegner wie Köln, die seit 4 Heimspielen nicht mehr gewonnen hatten, überhaupt seit 8 Spielen auf einen Sieg gewartet haben in der Bundesliga. Dass man denen dann so eine Startrampe baut und die früh mit 1-0 vor ihren Fans in Führung gehen können, das war für Werder ja ein Worst-Case-Szenario, anders kann man es nicht sagen. Die Schiedsrichterentscheidung in meinen Augen hart. Es gibt den Kontakt, ja, der Mann trifft seinen Gegner am Fuß. In meinen Augen ist es aber eine Schussbewegung, also kein vorsätzliches Foul. Hilft dir am Ende aber auch nicht, wenn man die Regel strikt auslegt. Dann kann man da Elfmeter geben. Der Schiri hat sich so entschieden. Bitter für Werder, weil der Elfer dann natürlich auch noch drin war. Ja, und genauso ging es dann ja weiter. Du hattest als Bremer weder als Beobachter noch als Spieler sehr wahrscheinlich auf dem Platz ja kaum Gelegenheit, das aus den Klamotten zu schütteln, weil der nächste Tiefschlag ja schon vor der Tür stand mit dem Platzverweis gegen Marco Friedl, an dem Leo Bittencourt in meinen Augen auch zumindest zu 50% die Mitschuld trägt, weil sein Pass vorher einfach zurück auf Friedl etwas sehr halbgar gerät. Ja, und dann stehst du am Ende da und sagst, gut, eigentlich können wir gleich wieder einpacken.
Ja, der werte Werder-Fan hält aber dann natürlich auch durch, auch der Mann auf der Pressetribüne. Es war tatsächlich so, also wir haben uns auch die Elfer-Entscheidung gerade noch angeschaut im Video, da kam dann schon die nächste Szene und ich weiß gar nicht, wie oft ich die gestern nochmal habe laufen lassen, einfach um zu sehen, was ist da genau passiert. Und ich glaube, Max aus Tübingen, den ging es ganz genauso, der nimmt mit uns nämlich nochmal die Schiedsrichterleistung in den Blick.
Schiedsrichter hat heute das Spiel vorentschieden durch die unberechtigte rote Karte für Friedl. Der grätscht nicht, er zieht zurück, er dreht sich und rutscht weg, wie viele von uns heute, komischerweise. Und Ache fällt über ihn drüber. Und dass er da nicht rausgeschickt wird, aber 2 Minuten mit dem VAR übers Mikro kommuniziert, ist für mich ein Skandal. Genauso wie, dass Ache nicht mit glattrot nach diesem Foul an Schmied vom Platz geht. Und selbst wenn er nur gelb gibt, muss er ihn für das Elfer-Foul mit gelb-rot runterschicken. Und dann spielen wir 20 Minuten 10 gegen 10.
Also Max aus Tübingen geht ziemlich hart mit der Schiedsrichterleistung ins Gericht und klar, auch nach dem Spiel gab es Reaktionen der Spieler. Ragnar Ache ist ganz spannend, hat ja selbst hinterher gesagt, dass er Glück gehabt habe, nicht vom Platz geflogen zu sein, denn nach der Szene mit Romano Schmid, das war ja so in der 71. Spielminute, gab es ja dann auch noch einen Foul gegen Olivier Demann und spätestens da wäre dann wohl ein Platzverweis fällig gewesen. War das für dich gestern zusammengefasst auch eine schlechte Schiedsrichterleistung? Leistung. Du hast gesagt, man kann das pfeifen, man muss es nicht, denn es wurde ja von einigen Spielern und Beobachtern gestern klar angeprangert. Oder waren die Entscheidungen in deinen Augen alle vertretbar?
Nee, alle definitiv nicht. Also man kann das pfeifen, man muss es nicht, beziehungsweise es ist streng. Das galt auf den Kölner Elfmeter bezogen. Wenn wir uns die anderen Szenen angucken, der Platzverweis gegen Marco Friedl, finde ich, sehr, sehr unglücklich. Da bin ich genau beim Sprachnachrichten-Einsender.
Max aus
Wort.
Tübingen.
Bei Max aus Tübingen. Marco Friedl versucht, den Ball zu spielen, rutscht dabei weg. Das ist grundsätzlich in Köln ein großes Bremer Problem. Da war er wirklich nicht der Einzige. Das hat sehr, sehr viele Spieler getroffen. Die Kölner komischerweise weniger. Also auch da muss man in der Nachbereitung des Spiels vielleicht mal zwei, drei Gedanken drauf verschwenden, ob die Wahl des Schuhwerks so richtig war. Auch wenn man es am Ende natürlich nie auf den Rasen schieben sollte. Aber das war ein Faktor gestern. Viele Bremer nicht gerade standfest, also wortwörtlich. Ja, und Ragnar Ache läuft dann in ihn rein. Das ist ein Unfall, eine Kollision.
Ja.
Jeder Kölner sagt natürlich, ja, aber ist doch egal. Wenn der Bremer da nicht ist, dann ist unser Mann durch zum Tor.
Aber der Bremer kann
schwierig.
Sich auch nicht in Luft auflösen. Also das können
genau,
wir noch
das
nicht.
Ist es.
Würden wir gerne.
Also ich hätte mir da auch sehr gewünscht und hätte es auch als richtig erachtet, wenn der Schiedsrichter einfach sagt, ja, sorry Leute, Unfall, Kollision auf dem Platz, weiter geht's. Kein Foul und das Spiel läuft. Dass dann Marco Friedl rot sieht, in der Logik des Schiedsrichters, das kann man dann mitgehen. Wenn er da faul pfeift, muss er rot geben, weil ich glaube, weder Amos Pieper kommt da noch hin oder Mio Backhaus schnell genug raus,
nee.
Wobei das dann eh keine Rolle mehr spielt. Dann ist Friedl letzter Mann. Aber in meinen Augen darf man diese Szene nicht zwingend als faul bewerten. Und wenn wir bei Ragnar Ache sind, ja, der muss für die Szene gegen Romano Schmid eigentlich schon glattrot sehen, weil mit der Dynamik, mit dem Tempo, wie er da reinkommt, auch noch von hinten, das ist gesundheitsgefährdend. Gott sei Dank passiert Romano Schmid in der Szene nichts, sieht dann nur gelb. Ja, und spätestens nachdem er gegen den Mann den Foul-Elfmeter verursacht, muss das Spiel dann auch für ihn beendet sein. Leo Bittencourt ist mit der gleichen Argumentation auf dem Platz direkt hin zum Schiedsrichter und hat gesagt, pass mal auf, das war nicht in Ordnung. Und Tobias Reichel hat ihm das dann, also der Schiedsrichter hat ihm das dann erklärt und gesagt, naja, Olivier Demann hat bei eurem Elfmeter aber auch keine gelbe Karte gesehen. Und da denke ich mir dann, also wenn das
also,
so
das
gewesen
ist, ja
ist
eine
und
schwierige Argumentation an
das
der Stelle.
So eine Art Vergleichsentscheidung ist, also das kannst du dann überhaupt nicht mitgehen, weil Ache auch unabhängig von dem Foul an Schmid sich mehrfach mit sehr robustem Einsatz für gelbe Karten beworben hatte. Also wenn der mit zwei gelben, sprich mit gelb-rot gestern vom Platz geht, meckert, glaube ich, hinterher kein einziger Kölner. Das wäre nur korrekt gewesen.
Hat sich Tobias Reichel nochmal geäußert nach dem Spiel gestern?
Ich glaube nicht. Also
nee,
mir
ich
ist
habe
bisher
auch
nichts
nichts mitbekommen, aber manchmal ist das
Mix
ja so, ne, dass der Schiri
genau,
nochmal
ja.
was dazu sagt und dass seine Leistung.
Ja, in der Mixzone des Kölner Stadions ist er uns gestern nicht unter die Augen getreten, aber ja, er war auf jeden Fall auch so genügend Gesprächsthema, wobei alle Bremer, das sei auch noch dazu gesagt, natürlich ihre Schiedsrichterkritik und ihren Unmut über die Schiedsrichterleistung immer wieder, ja, ich sag mal, in so ein Sandwich gepackt haben mit, das soll keine Ausrede sein, wir waren ja selber auch nicht gut. Und das war natürlich angesichts der eigenen Leistung auch sehr, sehr nötig. Denn wenn ich vorhin gesagt habe, man sollte Dinge nicht auf den Rasen schieben, dann gilt das natürlich genauso am Ende für den Schiedsrichter. Das hat zur Niederlage beigetragen, aber der mindestens genauso große, wenn nicht noch gewichtigere Teil war eben der Bremer Auftritt, der in der kurzen Phase zu 11 schon nicht gut war und zu 10 dann gar nicht mehr ging.
Da hast du uns im Grunde schon eine wunderbare Anmoderation für den nächsten Block geliefert. Immerhin haben die Grün-Weiß und Tobias Reichel eins gemeinsam. Sie sind auf einem Leistungsniveau gestern gewesen. Genau, es ist ja immer das, was du selbst dann aufs Feld bringst, um dann so eine Partie vielleicht trotz all dieser Fehlentscheidungen nochmal rumzureißen. Und zu dieser, ja, mitunter fehlenden Leistung von Werder hat Kai aus Münster gestern Folgendes geschickt. Wirklich schwaches Spiel. Klar, der Schiedsrichter hat das Spiel durch die mindestens strittige rote Karte entschieden. Unabhängig davon war das Passspiel zu großen Teilen wieder viel zu ungenau. Die Intensität in den Zweikämpfen fehlte und diese Harmlosigkeit in den Abschlüssen, von denen es zu wenig gab, ist einfach nur erschreckend. Daniel, wenn du die einzelnen Punkte, die ja ursächlich sind für so ein schlechtes Spiel, bewerten müsstest, was wiegt für dich denn am schwersten? Ist es das ungenaue Passspiel? Ist es die Intensität in den Zweikämpfen, die fehlende, oder die Harmlosigkeit in den Abschlüssen?
Ich glaube, dann nehme ich die Intensität, die in allen Aktionen gefehlt hat. Natürlich ganz besonders in den Zweikämpfen wird das deutlich, weil die gerade in solchen Spielen gegen einen Gegner, der auch alles andere als Zauberfußball anbietet, der alles andere als Selbstvertrauen hat nach 8 sieglosen Spielen in Serie, ja, da ist diese Intensität im Grunde der Schlüssel für alles, was sich dann daraus ergibt. Wenn du intensiv in die Zweikämpfe gehst, wenn du die gewinnst, wenn du dir dadurch Selbstvertrauen holst, dann sitzen irgendwann auch die Pässe, also dann beißt du dich rein in so ein Spiel. Das sieht dann zwar nicht gut aus und da gelingt auch nicht alles, aber du verkörperst wenigstens den glaubhaften Eindruck, da sind gerade Jungs auf dem Rasen, die zerreißen sich für alles. Und dann darfst du auch in Köln verlieren, wenn der Gegner am Ende einfach besser war. Aber das hat mir bei Werder komplett gefehlt. Also ich möchte da niemandem unterstellen, dass er ein Spiel nicht ernst nimmt oder gar abschenkt. Dafür sind das alles Profis. Keiner von denen will absteigen. So weit sollten wir nicht gehen. Aber irgendwo ist gestern in Köln der Moment eingetreten, ja, wo es die Mannschaft auch ein Stück weit über sich ergehen lässt und hofft, okay, vielleicht richtet es der Nebenmann, weil bei mir ist heute schwierig und der eine verlässt sich auf den anderen. Und das hast du relativ früh in Sachen Körpersprache, in Sachen Zweikampfführung und dann eben auch in Sachen Entscheidungsfindung, Passqualität gemerkt, sodass es ein wahrlich nicht überragendes Köln unterm Strich viel zu einfach hatte, gegen Werder Bremen als, ja, am Ende Aufbaugegner seit Ewigkeiten mal wieder einen Sieg einzufahren.
Und es ist ja nach wie vor überraschend, dass das der Fall ist auf dem Feld. Denn wenn wir uns die Situation mal anschauen, in der sich Werder gerade befindet, dann würdest du dir ja gerade im Abstiegskampf wünschen, dass da tatsächlich mehr Intensität vorherrscht. Guntram aus Pöcking in Oberbayern hat dazu auch noch mal eine Frage, insbesondere zur offensiven Harmlosigkeit. Moin Deichstube, ich finde es immer wieder bewundernswert, wie sehr ihr wirklich versucht, die positiven Ansätze zu finden. Ja, erstmal vielen Dank, wir sind Optimisten. Jetzt zu seiner Frage, wie kommen die Spieler in dem von euch zitierten Interviews auf den Gedanken, dass sie sich in puncto Einsatz und Leidenschaft keinen Vorwurf zu machen haben? Gerade wenn man 70 Minuten in Unterzahl spielen muss, gilt es doch 110% Einsatz zu bringen. Den Eindruck hatte ich im Spiel von Werder heute echt nie. Und wie kann eine Mannschaft, Kader hin oder her, über 29 Spieltage mit 2 Trainern nicht mal eine Idee, einen Spielzug oder eine Einstellung finden lernen, wie man selbst ein Tor schießen kann? Woche für Woche erleben wir offensive Harmlosigkeit, diskutieren das unter anderem auch beim Nachspieldeich. Heute war eben dem Elfer durch Schmied echt nur Lienens Schuss gefährlich, den Schwäbe super hält. Aber sonst hatte ich 90+7 Minuten einmal mehr nie das Gefühl, dass Werder ein Tor schießen könnte. Ich vertrete immer wieder die These, dass Werder nur dann Vollgas spielt, wenn sie unbedingt müssen. Da steckt ja einiges drin, vor allem dieser Widerspruch zwischen der Eigenwahrnehmung der Spieler und dem Eindruck von außen. Wenn die Mannschaft selbst von genug Einsatz spricht, viele Beobachter aber genau das vermissen. Ist das für dich ein Wahrnehmungsproblem innerhalb der Mannschaft?
Ja, das ist dann immer die große Frage, was die Spieler in diese Wahrnehmung alles mit einbeziehen. Oftmals schwingt da die Arbeit während der Trainingswoche mit und dann ist die Rede davon, wir haben uns am Wochenende nicht dafür belohnt. Manchmal ist von Phasen in einzelnen Spielen dann die Rede. Ich glaube, dass man alles in allem aber festhalten kann, dass man der Mannschaft für den Auftritt in Köln in Sachen Einsatz und Leidensbereitschaft kein gutes Zeugnis ausstellen kann. Was übrigens auch heute Morgen ganz frisch Daniel Thun zu Protokoll gegeben hat, der sich vor dem Spielersatztraining nochmal einer kleinen Journalistenrunde zur Verfügung gestellt hat und auch klar sinngemäß erzählt hat, naja, okay, früher Elfer, Platzverweis, das eine, aber man darf sich auch bei Rückstand um mit 10 Mann besser präsentieren, als wir das gemacht haben. Clemens Fritz sprach gestern auf Nachfrage in der Kölner Mixzone, auf Nachfrage, wie ihm der Auftritt seiner Mannschaft gefallen habe, fiel bei ihm das Wort Behäbigkeit. Wo ich so dachte, also das sagt im Grunde alles aus. Und dass die Spieler das am Ende zumindest nach außen hin etwas geschönter darstellen, vielleicht es auch so wahrgenommen haben, das mag eine Art Selbstschutz sein, Das mag auch aus der Perspektive, die man dann selber auf dem Platz hat. Man empfindet ja körperliche Erschöpfung und hat das Gefühl, hey, ich habe doch meinen Job gemacht. Das mag so sein, aber für den Betrachter gestern war deutlich zu erkennen, dass sich eine Mannschaft, die in der Bundesliga ums Überleben kämpft, anders präsentieren muss, als Werder das in Köln gemacht hat. Und nochmal, unabhängig vom Ergebnis, du kannst das Spiel am Ende auch mit 1010% Einsatz verlieren. Nur dann hast du am Ende nicht dieses Rechtfertigungsproblem, was jetzt plötzlich auf dem Tisch liegt, dass man sich die Frage stellen muss, Leute, habt ihr den Ernst der Lage eigentlich verstanden? Und das in einer Woche, die am Samstag auf das Nordderby gegen den HSV zuläuft.
Ja, und wenn wir da auf einem möglichen Lösungsweg sind, wünscht man sich ja, dass der Coach dann auch gleich mal eine Erklärung mitliefert, woran es denn liegen könnte, denn nur dann kannst du ja an die Wurzel allen Übels herankommen. Interessant fand ich die These, die hier noch mitgeliefert wurde, dass Werder immer nur dann Vollgas spiele, wenn es sein muss. Das impliziert im Grunde ja, dass Werder das eigene Leistungsvermögen steuern kann. Das wäre ja schön, das glaube ich aber nicht, Daniel, weil sonst würden wir andere Leistungen sehen.
Ja, der Anspruch, und das gehe ich auch mit, der Anspruch eines jeden in dieser Mannschaft, in diesem Verein ist natürlich, jedes Spiel zu gewinnen. Aber wir sehen Woche für Woche, dass das eben nicht gelingt und nicht klappt. Und dass sie ihr Leistungsvermögen in der Art steuern, dass sie sagen, naja, komm, heute machen wir mal nur 80% und nächste Woche dann wieder 110. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube aber, dass allgemein, vielleicht auch in der Mannschaft selbst, die Leistungsbereitschaft dieses, darf man nicht vergessen, von vielen Verletzungen gebeutelten Kaders, der im Sommer nicht gut zusammengestellt wurde, das haben wir hinlänglich besprochen, es fehlt bis heute ein verlässlicher, Bundesliga-tauglicher Stürmer, der dir einfach Tore garantiert. Die Quote, die mit Marvin Ducksch Werder verlassen hat, ist nie aufgefangen worden. Das sind große, große Probleme, mit denen diese Mannschaft sich einfach bis heute rumschleppt. Und ja, trotzdem darfst du mehr erwarten und ich habe, also was Einsatz und Leistungsbereitschaft angeht, und ich habe das Gefühl, dass das Bild von der eigenen Qualität, von dem eigenen Leistungsvermögen in der Mannschaft nicht immer genau die Realität abbildet.
Also ein Stück weit Realitätsverlust, würdest du dann auch sagen. Und was ich jetzt gehört habe, die Spieler sind dann so von Resignation getragen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil es ist ja, also du musst ja jetzt irgendwie diesen Mental Shift, wie es immer so schön heißt, hinbekommen für die letzten Begegnungen dieser Saison, damit du wirklich in der ersten Liga bleibst. Und da habe ich ja immer so diese Wake-up-Calls vor Augen, ja, dass jetzt mal ganz klar und noch intensiver gearbeitet wird. Was muss denn jetzt deiner Meinung nach passieren, damit da also eine andere Draufsicht herrscht und auch aus einem anderen inneren Verständnis gearbeitet wird?
Ja, du musst den Spagat hinbekommen, vor dem sie Woche für Woche stehen. Du musst die Fehler aus dem vergangenen Spiel aufarbeiten, darfst die Augen nicht davor verschließen, musst dann aber auch sehr schnell sagen, alles klar, so, Deckel drauf, Blick nach vorne. Das nächste Spiel klingt bescheuert, ist aber so, startet bei 0-0. Das ist jetzt auch noch das Nordderby. Was sollen wir uns, Daniel Thun spricht immer gerne vom Rucksack, die Waschbetonplatten da stückweise reinballern. Nee, wir gucken jetzt auf Hamburg, wir sind gut, wir kriegen das hin. Also musst dir wieder selber Selbstvertrauen holen, ohne eben die Versäumnisse der vergangenen Spiele aus dem Blick zu verlieren, weil du sonst natürlich ein bisschen betriebsblind wirst. Das ist die Aufgabe. Du musst gucken, dass du einfach in Derby-Stimmung kommst. Die Fans haben es vorgemacht, schon in Köln. Die Fans werden das Stadion, ich hoffe nicht sinnbildlich, aber zumindest atmosphärisch anzünden am Samstag. Das wird ja eine unfassbare Atmosphäre. Die Luft wird wahrscheinlich knistern bis zum geht nicht mehr. Und da musst du von jedem einzelnen Spieler auf dem Rasen einfach auch das Gefühl vermittelt bekommen, okay, die haben das begriffen. Die zerreißen sich und die wollen diesen Derby-Sieg und damit eben einen großen, großen Schritt hin in Richtung Rettung.
Dieses Selbstverständnis wünschen sich viele Fans natürlich auch schon vorher. Aber gut, wie du schon gesagt hast, wir müssen die Betonplatten aus dem Rucksack holen. Wobei dieses Rucksackbild, es fällt mir schwer, das immer noch zu bemühen, weil sich ja in den letzten Wochen da auch nicht viel geändert hat dahingehend. Ich schlage vor, wir holen mal so ein bisschen taktische Expertise mit rein. Wie unser Deichstubenfreund und Taktikanalyst Tobi Escher die Partie bewertet hat. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Es gibt Tage, da läuft einfach alles schief.
So ein Tag hat Werder Bremen gegen den 1. FC Köln erwischt. Die Bremer haben eigentlich einen ganz okayen Matchplan, finde ich, hingelegt. Sie haben auch wieder versucht, den Gegner ein Stück weit zu spiegeln. Das bedeutet, dass Werder mit einer Mischung angefangen hat aus 4-3-3, 4-4-2, wobei Agu auf links außen begonnen hat. Damit sollte er wohl die Rolle von Thielmann so ein bisschen verfolgen, weil Thielmann bei Köln so eine Mischung aus Rechtsverteidiger und Rechtsaußen spielt. Köln wechselte immer so zwischen Dreier- und Viererkette, das haben sie auch gemacht gegen Werder, und da sollte Agu ihn verfolgen. Allerdings war das Spiel früh geprägt durch diesen Elfmeter einerseits, danach musste Werder selbst das Spiel gestalten, danach musste Werder selbst versuchen, nach vorne zu gelangen. Das gelang ihnen nicht so gut. Ich fand, im Aufbau war es okay. Sie haben eine Dreierkette hergestellt. Auf rechts ist Sugawara weit vorgerückt. Demann hat sich eher mit hinten angeboten. Damit hatte man immer eine Überzahl. Aber gleichzeitig kam man nicht so richtig nach vorne. Dann nach der roten Karte gegen Friedel war es ein ganz anderes Spiel. Da hatte natürlich Köln sehr viel vom Spiel. Und dann hat man gemerkt, okay, die Kölner, die müssen hier nicht unbedingt nach vorne spielen. Sie können hinten mit ihrer Dreierkette eine Überzahl herstellen im Spielaufbau. Das hat auch gut funktioniert. Nach der Pause wurde dann auch so ein bisschen deutlich, dass Köln sehr stark diese Rochaden auf links versucht hat. El Mala ist sehr weit nach außen geschoben. Dafür ist der eingewechselte Castro Montes ins Zentrum gegangen. Dadurch hatte man auch immer eine gute Option, nach vorne zu gelangen. Und Werder, naja, die haben versucht zunächst im 4-3-2 ein bisschen mehr Druck herzustellen. Das hat auch nicht besonders gut gefruchtet. Dann nach dem Elfmeter-Tor haben sie auf einen 4-2-3, ein sehr offensives 4-2-3 umgestellt, womit sie auch nochmal in Strafraumnähe gelangt sind. Aber die Kölner konnten dann Konter nach Konter setzen. Ist natürlich auch klar, da Werder keine Absicherung mehr hatte. Insgesamt ein gebrauchter Nachmittag für Werder. Man kann gar nicht so richtig viele Vorwürfe aus taktischer Sicht machen, weil der taktische Plan auch natürlich durch dieses frühe Gegentor und durch die rote Karte nicht so richtig erkennbar war. Aber danach hat man eben keine Lösung gefunden, was auch schwierig ist in Unterzahl.
Tobi, wir danken. Also, okayer Matchplan, aber keine Durchschlagskraft aufgrund der Unterzahl. Daniel, wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne richten, das wollen wir hier in diesem Podcast ja auch tun. Welche konkreten Anpassungen oder Alternativen müsste Werder denn in solchen Spielsituationen entwickeln, um auch mit einem Mann weniger, zumindest offensiv, noch gefährlicher zu bleiben oder Entlastung zu schaffen? Und klar, wir können es hier nicht ausklammern. Wir wissen, wir sind in der Offensive nicht gut besetzt. Also mit den gegebenen, ja, letztendlich Umstände, die wir da haben.
Ja, das ist wahrscheinlich das schwerste Rätsel, was man im Großraum Bremen aktuell so stellen kann, weil die Mannschaft es mit 11 Spielern ja schon nicht hinbekommt. Wobei, in der Regel nicht hinbekommt. Ich will die erste Halbzeit gegen Leipzig auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, weil man da ja plötzlich dachte, wow, das geht ja. Die machen die Dinger am Ende zwar nicht rein, okay, aber sie haben plötzlich Chancen. Das hat vor dem Köln-Spiel ja durchaus für Zuversicht gesorgt, die sich dann ja im Rhein-Energiestadion leider sehr schnell in Luft aufgelöst hat, weil einfach nach vorne, das klang ja vorhin schon an, abgesehen vom Distanzschuss von Sennelin, wirklich nicht der Hauch von Gefahr war, den Elfmeter mal beiseite gelassen, den Schmied dann verwandelt. Ich glaube, ganz wichtig wird es sein, wenn du die Unterzahlsituation ansprichst, du brauchst dann einfach einen Spieler vorne, in der Regel ist es der Neuner, der Stoßstürmer, der mal einen Ball sichert, festmacht, wie man das so schön nennt, um seinen Kollegen mal die Möglichkeit zu geben, nachzurücken, den Innenverteidigern, der letzten Reihe die Möglichkeit zu geben, kurz durchzuatmen, den Dauerdruck mal los zu sein, um dann selber vielleicht über eine gute Idee aus dem Mittelfeld heraus was kreieren zu können. Und so ein Spieler, so ein ja, Ballbehaupter fehlt Werder. In Köln war es Justin Ginmar, der rein nominell diese Rolle hätte übernehmen sollen. Das konnte er nicht erfüllen. Ich will ihm da keinen allzu großen Vorwurf machen, weil er dafür einfach nicht der passende Spielertyp ist. Also das System krankt in vielerlei Hinsicht bis hin zur letzten Konsequenz, den fehlenden Toren, daran, dass der Mannschaft einfach ein guter und im besten Falle noch spielintelligenter Stürmer fehlt, was du mit allem drumherum nicht gut aufgefangen bekommst. Das geht sporadisch vielleicht mal über einen Plan B, C, aber dauerhaft ist das immer wieder ein Grundproblem, was der Mannschaft vor die Füße fällt. Insofern fand ich es gut in Köln, um was Positives zu nennen, dass Salim Musa erneut seine Chance bekommen hat, dass er wieder auf den Platz gekommen ist, weil der seinen wirklich beeindruckenden großen Körper in jeden Ball reinstellt. Dem fehlt die Erfahrung, ja, aber anders könnte man sagen, vielleicht hat er auch die nötige Unbeschwertheit. Also da würde ich mir wünschen, dass der in den kommenden Wochen noch mehr Spielzeit bekommt, weil das vielleicht jemand ist, der ja mit der Mischung aus Unbeschwertheit, Talent und den fußballerischen Fähigkeiten zum Faktor werden kann. In meinen Augen aktuell, wenn ich mir den Bremer Kader so angucke, bei Milosevic müssen wir abwarten, wie schnell der dann wirklich wieder für 90 Minuten fit ist. Aber abgesehen von dem, Salim Musa aktuell die Sturmhoffnung.
Das heißt, Salim Musa wäre für dich auch ein Mann für die Startelf? Oder sagst du, nee, dazu ist er tatsächlich zu unerfahren, das ist zu viel Druck, damit kann er mitunter nicht umgehen?
Ach, ich weiß gar nicht, ob man das immer so auf den Druck schieben muss. Andererseits kannst du ja auch sagen, was gibt's Schöneres für einen jungen Fußballer, der gerade seine ersten Schritte in der Bundesliga macht, im Weserstadion für seinen Verein in einem Nordderby aufzulaufen. Das kann natürlich auch ein Motivationsboost sondergleichen sein. Ich kenne Salim Musa nicht persönlich, von daher kann ich das in seinem Fall nicht bewerten. Das muss Daniel Thun dann tun, muss er sowieso als Trainer, der den Spieler ja jeden Tag im Training sieht und auch in persönlichen Gesprächen erlebt. Mag sein, dass der sagt, nee, das kommt zu früh für den, das sehe ich noch nicht, der bleibt Joker. Rein von den sportlichen Qualitäten her und dem Potenzial, das er hat, gepaart mit der ja sehr, 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 sehr angespannten Personallage im Bremer Sturm, könnte ich mir das sportlich alle mal vorstellen.
Wo wir gerade bei sportlicher Qualität sind, von dem Spieler hatten wir es uns erhofft, den wir als Königstransfer nämlich im Sommer geholt haben, Samuel Bangula. Was ist eigentlich mit dem, haben wir uns gestern gefragt. Also der spielt ja im Moment wirklich eine extrem untergeordnete Rolle bei Werder.
Ja, definitiv. Also er war in Köln dabei. So viel ist überliefert, saß auf der Bank und ist nach allem, was ich gehört habe, auch gesund und munter wieder nach Bremen zurückgekehrt. Vielmehr hat er rund um dieses Köln-Spiel nicht zeigen dürfen. Besonders bemerkenswert, weil Werder am Ende sogar noch einmal hätte wechseln können. Daniel Thun diesen Slot aber hat verstreichen lassen und trotz Rückstand einen Offensivmann wie Bangula eben nicht gebracht hat. Und das sagt sehr viel aus. Also heute Morgen hat der Trainer das mit taktischen Beweggründen erklärt. Da will ich jetzt gar nicht allzu tief ins Detail gehen. Aber ich glaube, wenn du einen 10 Millionen Euro Offensivspieler auf der Bank sitzen hast, dem allgemein großes Potenzial zugesprochen wird und du in einem Spiel zurückliegst, noch wechseln kannst, den aber nicht bringst, ja, dann kann da irgendetwas gehörig nicht stimmen. Und aus den Aussagen des Trainers wurde heute Morgen sehr deutlich, dass er mit der Trainingsqualität von Bangula nicht zufrieden ist. Thun hat zwar in Aussicht gestellt, ja, mit seiner individuellen Qualität, der kann gegen den HSV ein Faktor werden. Dann kam aber der entscheidende Zusatz, da muss er mir das unter der Woche aber auch zeigen. Und ich glaube, genau da hakt es im Moment, dass sich Bangula durch seine Auftritte im Training, im Alltag rund ums Weserstadion nicht dafür empfiehlt, in der Bundesliga zu spielen, was natürlich eine weitere ganz, ganz schlechte Nachricht in so einer Saison ist, dass dein Königstransfer, du hast es gerade gesagt, sportlich bisher einfach weitestgehend durchfällt.
Ja, es ist kaum nachvollziehbar. Also man fragt sich ja, was passiert denn da im Training oder auch eben nicht? Denn seine Stärken sind ja, dass er all diese Attribute mitbringt, die man ja im Grunde gerade vermisst bei Werder. Also hohes Tempo, Dribbling, Stärke. Er ist gut im 1 gegen 1, strahlt Explosivität aus. Ist das denn alles dahin oder hat er schlichtweg keine Lust? Wie nimmst du ihn im Training wahr? Ihr steht ja auch häufiger, oder die Kollegen, ihr steht ja häufiger am Zaun.
Ja, so von den Trainingsbeobachtungen her ist es nicht so, dass mir jetzt gesondert aufgefallen wäre, oh Gott, da schleppt sich einer lustlos über den Rasen oder der steht immer abseits von der Gruppe und da schwimmt er mit, würde ich es nennen. Aber vermutlich ist genau das Problem, dass seine Stärken, die er zweifelsohne hat, du hast es gerade angesprochen, Dribbelstärke, Explosivität, Tempo in der Offensive, eben noch nicht auf Bundesliga-Niveau prägnant und eben stark genug sind, um die Schwächen, die er auf der anderen Seite auch hat, auszugleichen, weil was Defensivspiel, taktische Disziplin, eine gewisse Aufopferungsbereitschaft angeht, da hat er wirklich noch reichlich Luft nach oben und da gab es hin und wieder Situationen ja im Laufe der Saison, wo er Bälle verliert und dann nicht sofort nachsetzt, wo er hinten einfach seinen Gegenspielern zu viel Raum lässt und da muss er noch reichlich dazulernen und es sagt ja schon einiges aus, dass mit Daniel Thun in Bremen auch der zweite Trainer nach Horst Steffen das sehr, sehr ähnlich bewertet. Denn auch unter Steffen saß Bangula viel draußen und Steffen hat dessen ja mangelnde Defensivdisziplin in seiner dann ja sehr charmanten und zurückhaltenden Art, aber doch öffentlich angesprochen und kritisiert. Und Kühn tut es jetzt auch. Mhm. Also ja, da muss mehr kommen vom Bangula. Ansonsten wird er auch die restlichen Spieltage sehr wahrscheinlich aus der Zuschauerrolle erleben.
Ja, was mehr als traurig wäre. Wir haben jetzt über Einzelleistungen von Bangula gesprochen. Ich würde gerne noch einen weiteren Spieler mit reinnehmen, denn wir haben von euch einen namenlosen Beitrag bekommen. Dankeschön dafür, der Romano Schmid in den Blick nimmt. Ich höre Tobi Schweinsteiger wieder Lobeshymnen auf unsere Nummer 20 singen. Bitte analysiert mal inhaltlich seine krasse Fehlerquote. Schlechte Bälle unbedrängt zum Gegner. Immer wieder falsche Entscheidungen und krasse Verschleppungen. Natürlich hat er in seiner Position immer eine wichtige Rolle im Spiel. Viele Ballkontakte, viele Schlüsselszenen. Aber das ist als Zehner hängende Neun auch kein Wunder. Diese Position ist das Getriebe jeder Mannschaft und Romano verschaltet sich viel zu oft. Hashtag Getriebeschaden. Meine Hypothese, ein echter Zehner mit Qualität für Werder und das Getriebe schaltet uns auf internationale Plätze, wenn wir in der Liga bleiben sollten. Für mich ist Romanos Austausch der Schlüssel zu einem effektiven und starken Werder mit Offensivpower. Ja, dann schalten wir doch mal in den Einzelbewertungsgang, nehmen uns Romano Schmid kurz vor. Von Getriebeschaden ist hier sogar die Rede. Wie bewertest du denn seine Leistung, seine Rolle aktuell? Ist Romano Schmid Teil des Problems, weil zu viele seiner Aktionen ins Leere laufen? Oder sind es so eher die Abläufe um ihn herum, die nicht passen? Was würdest du sagen?
Ja, wahrscheinlich beides und das eine bedingt das andere, wie es oftmals ja der Fall ist. Ich habe ihn in Köln auch alles andere als gut gesehen. Genau das, was eben in der Nachricht schon anklang. Er hat einfach sehr, sehr viel mit sich selbst und eigenen Unzulänglichkeiten zu tun. Und da sind dann Fehlpässe dabei, wo man sich fragt, Mensch, das kann er eigentlich besser. Das braucht die Mannschaft von ihm vor allem auch besser, um funktionieren zu können. Und er ist trotz seiner grundsätzlichen Qualitäten und Fähigkeiten und der Dauer, die er ja nun schon auch im Verein ist und der Rolle, die er auch in der Kabine und innerhalb des Teams spielt, aktuell sportlich kein Leistungsträger dieser Mannschaft. Und da klafft einfach ein großer Widerspruch. Wenn man jetzt da hingeht und sagt, der muss raus aus dem Team, ja, dann würde ich sehr schnell die Frage stellen,
wer soll's machen?
Dann wäre man dabei, Patrice Čović reinzuwerfen. Okay, jetzt geht Cameron Puertas zurück. Okay, da hätte man dann Alternativen. Ob die jetzt wirklich in dieser Rolle so viel besser sind, wage ich zu bezweifeln. Also ich sehe Romano Schmid schon weiterhin als Teil dieses Teams. Aber dieses Team braucht definitiv einen besseren Romano Schmid, als der es gerade ist. Dass er in Köln die Verantwortung übernimmt, den Elfmeter schießt, versenkt, spricht für ihn. Das macht er cool, da ist er da, da macht er den wichtigen Anschluss. Rund um diese Szene habe ich im Rhein-Energie-Stadion aber nicht viel Gutes von ihm gesehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja auch schwer, wenn alle Kollegen auch nicht gut drauf sind. Stimmt, gehe ich auch ein bisschen mit. Aber dann brauchst du auf der anderen Seite vielleicht auch einen Spieler, an dem sich die anderen aufrichten können, von dem sie wissen, gib dem den Ball, dann ist er zumindest nicht weg und dem fällt was ein und der kreiert was und dann sehen wir gut aus. Und das gelingt Romano Schmid im Moment nicht.
Aber selbst wenn du jetzt einen anderen Spieler hättest, der leistungsstärker wäre, den du von außen holst, würdest du sagen, also hier ist ja so diese Hypothese, das hätte dann einen extremen Effekt auf die Art und Weise, wie Werder als Mannschaft auf dem Feld agiert, weil es eben so eine Schlüsselposition ist?
Ja, wenn du jetzt den Traum Zehner oder Achter hättest, der das deutlich besser macht, dann würde der spielen, also unumstritten oder anders ausgedrückt, bis auf alle Ewigkeit gesetzt. Ist Romano Schmid bei Werder Bremen nicht, auch unter Daniel Thun nicht. Man sieht das an so Kleinigkeiten, dass manche Standards jetzt eben auch mal an andere Spieler wandern, dass Olli Demann plötzlich mal die Ecken schießt oder auch Puertas Sachen übernimmt, die vorher eigentlich in Romanos Hoheitsgebiet lagen. Da gibt es schon in Nuancen Anpassungen. Also wenn sich da einer hervortut und aufschwingt, dann wird es, glaube ich, eng für Schmid. Aber so jemanden hast du im Moment nicht. Und dann gibt es eben, ich habe den Elfmeter angesprochen, eben doch immer mal wieder Momente, ja, wo er dann da ist und man sich darüber freut, dass er da ist. In dieser Saison sind es aber viel zu wenige. Aus dem Spiel heraus hat er als offensiver Mittelfeldspieler einfach kein einziges Tor geschossen. Das ist nicht sein Hauptjob, weiß ich. Der ist auch für andere Dinge da auf dem Platz, aber trotzdem für mich ein Sinnbild, dass auch Romano Schmid wie der gesamte SV Werder Bremen eine sehr, sehr bescheidene Bundesliga-Saison erlebt und eben nicht der Spieler ist, der zumindest in Phasen seine Mannschaft aus dieser Situation rausreißen kann.
Hier wird der Sommer vielleicht die Karten nochmal neu mischen. Schauen wir jetzt mal auf den einzigen Mann, der in der Deichsturmbenotung mit der Note 2 bedacht worden ist und der mit seinen konstanten Leistungen wirklich Mut macht. Das ist Mio Backhaus. 6 erfolgreiche Paraden in Köln. Damit hatte er tatsächlich einen großen Anteil daran, dass die Niederlage nicht deutlich höher ausgefallen ist. Er hat dann zwar auch das 1:3 ins Netz gehauen, aber insgesamt muss man ja sagen, überzeugt er. Vor allem, wir dürfen nicht vergessen, es ist seine erste Bundesliga-Saison. Damit kommt ihm ja ein Stück weit auch eine Schlüsselrolle gegen den HSV zu. Wird er dem Druck dieses Nordderby, wird er dem Druck gewachsen sein?
Ja, 100%. Also Mio Backhaus ist gemessen an seinem jungen Alter und seiner auf Bundesliga-Niveau ja noch sehr geringen Erfahrung, ich möchte fast sagen, abgebrüht. Der ruht so in sich selbst, hat auch gestern in Köln wieder mit uns gesprochen, nach dem Spiel und ja, sich selbst sehr zerknirscht gezeigt über dieses letzte Gegentor, weil er sagt, ja, ich rechne mit dem Querpass, aber als Torwart, ich muss das Tor beschützen, mache ich dann nicht, deswegen fällt der Treffer und wollte selber gar nicht so viel über seine Paraden vorher reden, also der ist sehr, sehr klar in dem, was er sagt und in dem, was er sportlich möchte und den wird so ein Nordderby sicherlich auch elektrisieren, aber auf keinen Fall verunsichern. Da hat Werder wirklich einen starken Rückhalt und du hast es angesprochen, diese 6 Paraden in Köln, da waren also mindestens 2, wenn nicht 3 dabei, wo man sagt, boah, die zeigt in der Bundesliga so, ja, vielleicht noch einer oder 2 andere Torhüter, aber das war schon gehobene Klasse und da hat Werder ja wirklich einen Mann zwischen den Pfosten, wo man sich keine Sorgen machen muss, dass da im Abstiegskampf die Torwartposition nochmal zum großen Thema wird.
Also ein Lichtblick im Duell der Duelle, das ansteht. Wir wissen das alle, mehr Druck, mehr Emotionen, mehr Bedeutung kannst du nicht haben als im Nordderby. Zudem kommt hinzu, beide Mannschaften brauchen dringend die 3 Punkte. Jetzt ist die Ausgangslage von Werder ziemlich bescheiden. Abwehrchef Marco Friedl ist nach der roten Karte in Köln gesperrt und Flo aus Mecklenburg-Vorpommern, der fasst das kurz und knackig so zusammen. Ich hoffe, dass wir das Nordderby gewinnen. Tun wir das nicht, wird es stockdunkel. Ja, die Ausgangslage war tatsächlich schon mal besser. Wie kann die Mannschaft in dieser Phase denn jetzt den Druck, den jedes Nordderby erzeugt, in Leistung und vielleicht sogar in eine gewisse Leichtigkeit verwandeln? Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Abwehrsorgen so groß sind. Noch so eine Rätselfrage, weißt du?
Ja, total. Aber du kannst es im Grunde über die Euphorie versuchen, die aufkommen wird, die in der Fanszene sogar schon da ist. Dieses Spiel ist das erste Bundesliga-Nordderby der Männer, muss man sagen. Bei den Frauen gab es in der Zwischenzeit eins, aber bei den Männern seit 2018 das Bremen erlebt. In der zweiten Liga gab es mal eins zwischendrin, aber eben seit 2018 kein Erstliga-Herrenduell mehr zwischen Werder und HSV in Bremen. Und das sagt im Grunde schon alles. Das ist ewig her. Der Erzrivale kehrt an den Osterdeich zurück und soll hier aus Bremer Sicht natürlich alles andere als einen schönen Nachmittag haben. Die haben ihrerseits mit 0-4 gegen Stuttgart verloren. Die kommen also auch nicht gerade auf der Erfolgs- und Euphoriewelle hier angetrieben. Also von daher, alles drin, alles möglich. Werder ist die Heimmannschaft. Werder muss 3 Punkte aufholen auf den HSV. Nur das zählt. Und darum geht es, dieses Gefühl der Mannschaft, ja, im Grunde dem gesamten Verein in dieser Woche einzuimpfen, das glaubhaft zu verkörpern und zu transportieren. Und das wissen wir ja auch beide. 15:30 Nordderby, Weserstadion. Da geht aber jeder Fan beim Anpfiff schon aus dem Sattel. Und wenn die Mannschaft das mit einer entsprechenden Leistung bedient, dann erlebst du eine fantastische Atmosphäre, die auf jeden Fall ja, dazu angetan ist, Werder zum Heimsieg zu tragen.
Dann lass doch mal auf so eine mögliche Aufstellung gucken. Was ist zu erwarten? Auf wen kann Daniel Thune setzen? Also Puertas und Stay werden ja, wenn es gut läuft, zurückkommen. Also Puertas ja sowieso, der war ja gesperrt. Stay, wie steht's um den mit seiner Verletzung? Und ich nehme bewusst noch 2 weitere Kandidaten mit rein, die Thune aber eigentlich schon am Freitag abgefrühstückt hat. Victor Boniface und Mitch Weiser. Die sind kein Thema, oder?
Nee, Weiser sehr sicher nicht. Nach seinem Kreuzbandriss, der ist noch nicht mal ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und das braucht er sicherlich erstmal 1-2 Wochen, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Und ob dann ein Derby der richtige Comeback-Zeitpunkt ist, weiß ich nicht. Wenn du in der 82. Minute mit 4-0 führst, dann vielleicht. Aber nein, den können wir fürs Nordderby ausklammern. Victor Boniface, eigentlich auch. Da hat sich Daniel Thun vor dem Köln-Spiel ja schon das Hintertürchen gelassen und hat gesagt, naja, wir müssen gucken, wenn was im Kader noch so passiert. Also wenn sich Salim Musa in der Woche noch verletzt und Milosevic auch passen muss, dann ja, würde auch ein Victor Boniface trotz körperlicher Unfitness sehr wahrscheinlich in den Kader rücken. Aber der feste Plan, mit ihm in diesem Spiel zu agieren, den gibt es aktuell auch noch nicht. Daniel Thun hat vor dem Köln-Spiel auch seine Aussage revidiert, als er sagte, gegen Gegner auf Augenhöhe wird dieser Boniface ein Faktor sein. Darauf nochmal angesprochen, sagte er, ja, das habe ich aber gesagt, bevor wir uns von seinem körperlichen Zustand ein Bild machen konnten. Also wenn der überhaupt nochmal ein ernsthafter Faktor wird, dann wird es sicherlich noch etwas dauern. Cameron Puertas, du hast es angesprochen, für die Schaltzentrale nach abgesessener Gelbsperre, der kehrt zurück. Der wird definitiv auch spielen, so er sich denn nicht noch verletzt. Und Jens Day auch, wenn er rechtzeitig fit wird. Die Einschränkung muss noch sein. Der hat heute am Montagmorgen das Spielersatztraining absolviert. Clemens Fritz hat es in Köln erklärt, der plagt sich mit einer sogenannten Tonusstörung herum, also hat Probleme mit der Muskelspannung. Werder hat ja bis zuletzt ein Riesengeheimnis drum gemacht, ob der in Köln spielen kann. Das Abschlusstraining eigens unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten, ehe dann klar war, nee, der fehlt. Also ich glaube, das könnte auch mit Blick auf den HSV eng werden. Andererseits, wer Jens Day kennt, der wird alles dafür tun, seinem Team in diesem Spiel helfen zu können. Weil wenn neben Marco Friedl die zweite Säule ausfällt, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten.
Und dass er alles tun würde, das hat er mit den Fans gemeinsam, du hast eben schon gesagt, alle werden aus dem Sattel gehen. Und das Fanlager hat ja auch schon eine Mega-Choreo angekündigt. Es hieß, glaube ich, die sollen sogar alle eher im Stadion sein, die Werder-Supporter. Da ist eine fette Kulisse zu erwarten, gehe ich von aus. Ne? Wurde ja gestern auch schon in Köln angekündigt übrigens.
Genau, gestern im Gästeblock war das Nordderby auch schon Thema. Vor dem Spiel, nach dem Spiel war die Mannschaft noch lange bei den Fans und ist da eingeschworen worden auf das, was jetzt kommt. Und du sagst es, es ist eine große, große Choreo zu erwarten. So wie zu hören ist sogar stadionfüllend. Arndt Zeigler, der Stadionsprecher, bat vor dem Leipzig, während des Leipzig-Heimspiels ja schon drum. Leute, schreibt euch das in den Kalender, kommt gerne eine halbe Stunde früher, damit da jeder seine Plätze einnehmen und auch seine Aufgaben erfüllen kann. Und das wird ein fantastisches Bild werden vor dem Anstoß. Und ja, bleibt nur zu hoffen, dass die Bremer Gesichter auch nach dem Abpfiff dann immer noch euphorisch und froh sind.
Das hoffen wir in der Tat nicht, dass es stockdunkel wird. Daniel, wir werden das Ganze natürlich begleiten auf allen Kanälen, natürlich auch die Vorberichterstattung liefern, so wie ihr das von uns kennt, damit ihr absolut bestens im Bilde seid, was auch schon vor dem Stadionbesuch passiert. Samstag 15:30 haben wir dann ein Date im Weserstadion. Ja, und ich freue mich total und diebisch drauf, denn das ist das Salz in der Suppe. Was Besseres kannst du gar nicht haben am Wochenende. Holen wir uns die drei Punkte. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, lasst uns gerne Bewertung da. Ihr wisst schon, 5 Sterne Deluxe, darunter machen wir es nicht. Und wenn ihr unter der Woche nochmal was zum HSV schreiben wollt, tut das gerne, schickt eure Sprachnachrichten wie immer an die 0160 9821, 3x die 8 und die 4. Ja, mein Lieber, dann kommt eine intensive Woche auch auf dich zu, nehme ich an.
Ja, so ist es, aber das macht ja auch Riesenspaß. Also diese Derby-Wochen, ich weiß das aus der Vergangenheit noch, das ist auch in der Berichterstattung schon was Besonderes. Ohne, da achten wir natürlich auch drauf, dass die Rivalität und das große Feuer, das da eh schon brennt, nicht noch unnötig anzuheizen. Aber es gibt eine so lange Geschichte dieses Nordderbys. Dieses kommende Spiel hat eine so große Bedeutung. Die Fans freuen sich dermaßen drauf. Da macht auch das drüber berichten großen Spaß. Und da haben wir uns in der Deichstube schon viele schöne Sachen überlegt, die ihr im Laufe der Woche dann alle bei uns lesen, hören, schauen, was auch immer könnt. Also da kommt ein bisschen was.
Also seid dabei, die Deichstube wird wie immer on point sein. Vielen Dank, Daniel Kotheus. Wir hören und sehen uns. Cheers vom Nachspiel Deich und bis zur Derby-Analyse.
Bis dahin, ciao.